Hallo Thomas.
Hallo, lieber Hennes.
Na, wie ist es?
Ja, gut ist es. Also,
Gut,
ich habe
ja.
mich natürlich am Mittwoch erschrocken, als
Was
dann
denn?
gesagt wurde, bis Ende August
Ja.
müssen wir also zu Hause bleiben. Das ist natürlich, pff, ne?
Nö, ich fand das gut. Also ich finde, ich habe so mit September, Oktober gerechnet.
Ja, damit rechne ich ja leider immer noch.
Ja,
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 wir
ja.
müssen alle miteinander damit rechnen, dass es noch ein bisschen länger dauert und wir müssen uns jetzt einfach mit der Situation
Genau, wir müssen jetzt Disziplin, wir
anfreunden.
müssen Disziplin
Ja.
walten lassen. Du bist in Berlin, ich bin im
Ja.
Ruhrgebiet. NRW fährt einen ganz anderen Schuh als der Rest
Ja,
der
ja,
Republik, was
ja.
ich sehr seltsam finde im Moment
Ja,
auch.
ja.
Und da heißt es abwarten. Ich bin jetzt kein Politiker und kein Virologe, aber ich finde, da muss in Zukunft eine bundesweite
Ja.
Entscheidungsgewalt herrschen bei so einem Thema und nicht Ländersache. Das kann
Das
nicht
ist,
Ländersache sein. Du
ist
siehst, was da in Amerika gerade passiert und bei uns, der Laschet fährt seinen eigenen Stiefel, wie
ja.
gesagt, und naja, aber das sollen andere entscheiden und nicht wir.
Da hast du recht, aber wenn ich das nur vielleicht noch sagen kann, weil
Darfst du?
wirklich, ich lese das ja nur bei Facebook und auch in den ganzen Medien lese ich dann, wie jetzt ja die Kultur wird abgeschafft und so. Also wir Berliner können das wirklich in keiner Weise nachvollziehen, weil, also es ist, also und ich kenne auch viele, viele andere Künstler,
Ja.
Schauspieler, bla 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 und so, wo dann also diese Soforthilfe, also wirklich innerhalb von manchmal sogar 24 Stunden war das Geld schon auf dem Konto und es
Ja.
ist wirklich skandalös, dass es in anderen Bundesländern, dass die da irgendwie, jeder macht es irgendwie, wie er es für richtig hält. Das ist gerade jetzt in dieser Situation
Ja.
rein psychologisch betrachtet sehr schwierig. Und natürlich in dem Zusammenhang, ich
Ja.
sehe es ein bisschen entspannter und bin eben froh, dass ich zum Beispiel kein Hotel habe. Ich
Ja,
bin
auch
froh,
das.
dass ich keine Kneipe habe, kein
Keine Gastro,
Restaurant.
ja,
Jetzt
das ist
gerade hier in
richtig.
Berlin. Berlin lebt von der Gastronomie und von den, die Hotels leben natürlich jetzt vom Sommer, der jetzt kommt. Und die ganze Welt will natürlich nach Berlin. Und ich denke natürlich auch an die Hoteliers und so. Das ist natürlich eine
Ist
Megakatastrophe.
auch, ja,
Und ich
ist
finde,
auch.
das sollten wir Künstler vielleicht doch uns nicht ganz so wichtig nehmen. Also ich glaube zu ahnen, dass es natürlich auch einige Kollegen gibt, die nicht wirklich gut mit Geld umgehen können. Also das ist eben auch, das rächt sich natürlich jetzt. Das ist zwar jetzt gemein und zynisch, wenn ich das so sage, aber das rächt sich natürlich jetzt. Ja, wir müssen einfach, ich glaube, ich habe da mit der Frau, die bei mir zu Hause wohnt, wir haben darüber geredet.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen einfach ja, von den Buddhisten lernen und müssen jetzt in der Gegenwart leben. Das heißt, es bringt, glaube ich, gar nichts, zurückzudenken und so,
Ja.
ja, früher war das mal so, oder ja, und das wird ganz, ganz schlimm werden. Und ihr werdet sehen, wenn dann alles überstanden ist, dann fängt die Scheiße erst an. Das bringt leider gar nichts. Das ist alles doof und blöd und niemand weiß, wie man es richtig machen soll. Deswegen müssen wir wirklich buddhistisch denken und sagen, okay, das haben wir. Und wir haben eine ganze Menge immer
Genau,
noch,
genau.
mit dem, von dem wir leben können.
Ja.
Und ich finde nach wie vor, ihr könnt mich jetzt dafür schlagen, aber ich finde, unsere Regierung macht das wirklich gut und sie versuchen das wirklich mit einem Fingerspitzengefühl irgendwie hinzukriegen. Allerdings ist tatsächlich so, dass die Länder immer noch, jeder macht so sein
Ja,
eigenes Ding.
und
Das ist
das ist das, was ich meine. Das muss in Zukunft. Es werden sich Sachen ändern und ich hoffe, dass sich das ändert. Ja, dass es den Künstlern in Berlin anders geht als den Künstlern in Nordrhein-Westfalen. Das kann nicht sein. Das geht
Nee,
nicht. Also das ist
das ist eine Katastrophe, das
einfach nicht
stimmt.
möglich. Aber das
Ja.
haben wir jetzt nicht zu entscheiden.
Nein.
Wir reden jetzt mal über was Schönes. Wir
Ja.
reden über etwas. Wir sind ja ein Ost-West-Podcast. Wir haben ja einen
Genau.
Ost-West-Dialog. Na? Und es gibt ja durchaus auch gemeinsame Sachen und es gibt auch gerade im künstlerischen Bereich, ich sage jetzt mal Künstler, die sowohl Ost als auch West abdecken oder abgedeckt
Ja.
haben und ähnlich, ja vielleicht nicht ähnlich, aber auf eine andere Art und Weise erfolgreich
Ja.
sind als auf der anderen Seite des unsichtbaren eisernen Vorhangs. Und wir reden über Heinz-Rudolf Kunze. Wir sagen das jetzt erstmal,
Jawohl.
wir nehmen das mal jetzt mal zum Anlass. Ich
Ja.
würde auch gerne über andere noch reden, aber lass uns erstmal über Heinz-Rudolf Kunze
Es
reden.
gibt ja
Heinz-Rudolf Kunze.
wirklich eine ganze Menge
Es gibt eine Menge, aber
aber heute reden wir über Heinz.
lassen wir uns über Heinz, wie wir ihn nennen, Heinz.
Ja.
Wir müssen da kurz dazu sagen, dass wir Heinz kennen.
Ja.
Beide auch mittlerweile. Ich bin also vom Fan irgendwann zu einem Freund geworden.
Ja.
Wie das so ist. Man lernt sich dann kennen und dann, ja, aber Heinz habe ich tatsächlich kennengelernt. Also wirklich, also was heißt kennengelernt? Eigentlich eigentlich lieben gelernt,
ja,
durch ein Radiokonzert, das ich 1989 gehört habe auf WDR 2.
Ja.
Und zwar aus der Werner Seelenbinder Halle in Ost-Berlin.
Die heute Max-Schmeling-Halle heißt.
Ist das die Max-Schmeling-Halle?
Das ist die Max-Schmeling-Halle.
Dann habe ich da auch schon gespielt. Das ist ein Riesending.
Da hast du auch schon gespielt. Wusste ich nicht. Ich war dabei.
Das wusste ich nicht, dass das die alte Werner Seelenbinder Halle
ist. Ja, das ist die alte Werner Seelenbinder
Halle. Ja, wenn ich das gewusst hätte. Ja. Das ist ja, da geht mir jetzt ein Schauer Also pass auf, ich habe dieses Konzert gehört und Heinz hat gespielt, damals noch natürlich in der DDR 88, die Einer für alle Tour.
Ja.
Und ich fand das Konzert ganz, ganz großartig. Ich habe das im Radio mitgeschnitten und war seitdem hooked, also bei vielen, vielen Sachen. Und erstaunlich fand ich halt auch die Reaktion des Publikums. Das war 88 oder Anfang 89 und es ging sehr, sehr, sehr ab im Publikum, weil Heinz hat ja auch diese Sprechtexte zwischendurch und da gab es wirklich Reaktionen. Also da wurde wirklich zwischendurch gehäckelt, würde man jetzt im Stand-Up-Bereich sagen. Also dazwischen gerufen und auch gestört. Und er hat da sehr starke Emotionen ausgelöst. Kurz darauf hat er gespielt bei diesen Festivals in Weißensee.
Ja.
Oder beziehungsweise davor. Davor war Weißensee, genau. Und da hat mir Heinz als auch ein paar seiner Musiker erzählt, dass das unglaublich war, dass man da einfach nur Menschen gesehen hat. Das ist ja auch irgendwie von der FDJ veranstaltet worden. Und irgendwie Bryan Adams war auch da. Und es war ein riesen Konzertereignis.
Ja.
Und Heinz hat da zum Beispiel ein Lied gespielt, das heißt Die offene See.
Ja.
Und das der Refrain von Die offene See ist: Nichts ist für immer, wenn ich die Zeichen hier richtig verstehe. Bald kommt ein Licht am Ende des Tunnels, bald erreichen wir die offene See.
Ja.
Und da hat er mir gesagt, er konnte nicht glauben, dass er damit durchgekommen ist, weil die Texte natürlich auch alle vorher geprüft worden sind vom Kultur, wie ist es bei euch, dieses Kultur?
Konzert- und Gastspieldirektion.
Genau, ja, KGD. Dankeschön. Und da sind ja natürlich Leute wie Lindenberg, Bapp, also auch ganz stark dokumentiert, dass den Song von Bapp, deshalb spielen wir hier 84, da wurde ja die DDR-Tour abgesagt, Grönemeyer war auch nicht. Ich weiß nicht, Maffay war auf Tour bei euch, ne, damals?
Oder? Ich mich für Maffay nie so wirklich... Es kann durchaus sein. Aber also ich kann mich nicht dran erinnern.
Es gab Künstler, die durften in der DDR spielen und die haben in der DDR gespielt. Es gab Künstler, die haben die DDR boykottiert.
Ja.
Das weiß ich von Grönemeyer.
Ja.
Und es gab Künstler, die kamen einfach nicht in Frage, weil sie zu aufständisch waren. Zum Beispiel Lindenberg. Ja,
ja. Ja.
Sein berühmter Auftritt im Palast der Republik damals.
Ja, ja.
Und aber bei Heinz war es so, er hatte ja wirklich durchaus interpretationswürdige Texte. Texte, mit die jetzt nicht so vordergründig waren, wo man sagen könnte, da kann man richtig was reinlesen. Also von wegen, also auf, noch nicht mal so sehr, also dieses offene See war schon ein Aufbegehren nach Freiheit und so.
Ja.
Und ich habe ihn mal gefragt, warum er meint, dass er damit durchgekommen ist damals. Und er sagt, wahrscheinlich haben die, dieses Konzertbüro gedacht, der Mann ist Lehrer, der hat was gelernt, der weiß, von was er spricht. So, ne? Der hat quasi einen Bildungsauftrag. Und irgendwie ist er da durchgerutscht und hat seitdem einen ganz starken Fankreis in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern.
Ja. Nein, ich glaube auch, dass es was damit zu tun hat, dass Heinz ja schon immer ein wirklich hervorragender Poet war und immer noch ist.
Aha,
und der sprachlich unfassbar geschliffen ist, wie man jetzt auch auf der aktuellen CD hören kann.
Ja.
Das ist einfach so klug und das ist so schön ausgedrückt und das ist so gedrechselt. Und da steht er natürlich ganz, ganz alleine damit. Also auch wenn ich einen Udo Lindenberg und seine lustigen Texte liebe und natürlich auch einen Niedecken sehr schätze, der ja auch überhaupt kein Vollidiot ist, ganz
im Gegenteil. Wenn man ihn denn versteht.
Wenn man ihn versteht.
Deswegen waren ja bei den BAP-Platten auch immer die Übersetzungen dabei.
Ja, sicher. Ne? Aber trotz allem, Heinz war niemals platt. Und er hat das eben immer auf eine sehr intellektuelle und vor allem sehr poetische, sprachlich sehr gefeilte Ebene hochgehoben. Und ich glaube, da sind dann die Genossen nicht so dahinter gesteckt, was da eigentlich wirklich damit gemeint war, hatte ich den Eindruck.
Und man muss auch dazu sagen, er hat sich auch nicht vor den Karren spannen lassen. Also
ich meine,
es war natürlich der Vorwurf, in dem Moment, wo du mit diesem Konzertbüro arbeitest, lässt du dich vor den Karren der DDR-Regierung, der SED und der Stasi auch spannen.
Ja.
Das kann man wirklich bei diesem Konzert aus der Werner Seelenbinder-Halle hören, dass er da zwischendurch echt auch kritische Töne auf seine Art, natürlich unheimlich klug und unheimlich um die Ecke gedacht, auch anwendet, wo die Leute, ich weiß nicht, wie hast du denn das mitbekommen, damals, wenn Leute aus dem Westen in der DDR konzertiert haben?
Naja, also wir sind ja man redet ja immer vom gelernten DDR-Bürger. Und der gelernte DDR-Bürger hat auch wirklich gelernt, zwischen den Zeilen zu hören und zu lesen. Und wir waren unfassbar sensibilisiert auf jedes Wort, was da geschickt wurde. Weil wir natürlich auch wussten um die Begrenzung, die von den Genossen beziehungsweise von der Stasi beziehungsweise Konzert- und Gastspieldirektion eben schon, die Vorgaben, die es da eben schon gab. Das heißt, jeder Westkünstler hat entweder, ich sage es mal, es gab natürlich auch Schlagersänger wie Johnny Hill zum Beispiel oder Bernhard Brink oder so, die ganz normal oder ein Costa Cordalis oder Vicky Leandros, die haben ihren Stiefel darunter gezogen. Ob die nun in München stehen oder in Gera, ist gar kein großer Unterschied, weil das war auch nie ihr Ansatz. Ich will ja auch nichts gegen Schlagersänger sagen.
Nee, ich meine, das ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Man kann ja so stehen, wie man will, aber in dem Moment, wo ein Künstler, ohne sich zu verbiegen, bei Schlagersängern kann man sich jetzt nicht so sehr verbiegen, aber es geht ja wirklich um das Gemeinsame. Was habt ihr, was konntet ihr sehen und was konnten wir sehen?
Ne? Ja, ja. Naja, und der Grönemeyer zum Beispiel oder jemand auch wie Konstantin Becker oder eben auch wie Heinz, das waren natürlich in gewisser Weise auch Sprachrohre für die Menschen und wir fühlten uns natürlich verstanden und wir fühlten uns auch irgendwie abgeholt von denen, intellektuell und künstlerisch und sprachlich. Ja, ja. Und dann erwartest du natürlich auch, dass da was kommt. Auf der anderen Seite weißt du auch, der Künstler da auf der Bühne aus dem Westen, der kann jetzt nicht einfach vom Leder ziehen und sagen, ja, ihr da vorne, ihr macht ja das und das und das. Also es war so ein kollektives Wohlwollen miteinander. Mhm. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal, das war 1985 oder 86, da habe ich Konstantin Becker, den ich immer sehr verehrt habe und nach wie vor sehr verehre, habe ich den in Leipzig in der Kongresshalle, ich glaube, die heißt jetzt mittlerweile schon wieder anders, gesehen. Und das war einfach unglaublich, weil das war ein zweistündiges Konzert und die alle Zuschauer und ich glaube auch Konstantin Becker, wir waren einfach, das war atemlos, ne? Und das war so eine wirklich eine atemlose Stimmung und Stille und ein jedes Wort wurde auf die Goldwaage gelegt und da wurde zugehört und das war eben bei Heinz ebenso und weil Heinz eben, und das ist auch das Schöne, eben niemals der Liedermacher war, sondern Heinz hat ja immer den Spagat zwischen Pop und Rock und natürlich auch Liedern immer gesucht und hat da auch musikalisch was geboten und gerade bei meinen, ich will nicht sagen Lieblingsplatten, aber bei den, ich finde, den besten Platten, Wunderkinder und auch Dein ist mein ganzes Herz, die nicht nur kommerziell, sondern auch musikalisch einfach klasse sind. Mhm. Da sind einfach wahnsinnig viele Hits dabei. Da ist ihm das unglaublich gut gelungen. Und es ist eben Liedermacher wie, sag ich jetzt mal, Gerhard Schöne im Osten. Oder wir können ja auch nochmal über Gundermann sprechen. Das war eben musikalisch immer sehr limitiert. Und Heinz hat eben immer versucht, und das macht er auch nach wie vor, auch auf der aktuellen Platte, versucht musikalisch immer Sachen auszuloten und auch auszuprobieren. Und das finde ich eben wirklich großartig an ihm.
Was hast du denn da für ein Gefühl gehabt bei diesen Konzerten? War das so ein Gefühl von wegen, es geht, wir können irgendwie zusammenkommen, Ost und West ist jetzt, war das so ein, man hat ja so Momente, wir waren ja zusammen in Rocketman und der Elton John Film. Und da gibt's ja diese wunderbare Stelle mit Crocodile Rock im Troubadour in L.A., wo die Leute auf einmal anfangen zu schweben.
Ja.
Und da habe ich gesagt, diesen Moment habe ich ganz oft gehabt bei Konzerten, wo du das Gefühl hast, es gibt ja diesen Moment auch, sagen ja auch viele Leute, die meditieren, man hat so das Gefühl, man schwebt so ein bisschen über dem Boden. Das habe ich ganz oft gehabt, also bei Konzerten und bei Konzerten von Heinz auch. Ja. Nun ist Heinz auch jemand, der sehr, sehr stark polarisiert. Deswegen mag ich ihn ja auch sehr. Entweder man hasst ihn oder man mag ihn total und das ist bei mir ja auch ähnlich. Ja. Es gibt ja auch Leute, die mich komplett ablehnen, Leute, die mich total lieben, deswegen mag ich ja auch Heinz so. Aber was war das für ein Gefühl?
Naja, das ist letztendlich das, was ich auch meinte. Dieses, das war bei Konstantin Becker so oder bei Hermann von Fehn, den habe ich auch bei so einem legendären Konzert 83 im Palast der Republik gesehen. Aber das war eben bei Heinz auch so. Das war eben so das perfekte Open-Air-Konzert in Leipzig, da habe ich ihn gesehen und das war einfach toll, das war 2 Stunden, 2,5, ich weiß nicht, wie lange er gespielt hat und das war einfach nur toll, hat Spaß gemacht und es war tolle Musik, es waren Songs, die wir natürlich auch alle kannten, über die Kassetten, die irgendwie von Hand zu Hand gingen und ich habe gar nicht so politisch gedacht, sondern ich war einfach im Moment, ich war an dem Abend einfach da und ich habe wirklich jede Sekunde genossen und ich war einfach komplett weg. Und das war einfach nur, es war einfach nur geil. Ich stand dann da, ich habe zugehört, ich sag, ach, was für ein Genuss, wie herrlich das ist und wie schön, dass du da bist. Und es ist ein perfektes Wetter. Also da, für mich war das nicht politisch, sondern das kennt man ja vielleicht, du bist bei einem Konzert und ich habe das so erlebt, so, ich war bei Paul McCartney vor vier Jahren
in der Waldbühne.
Und ich wollte erst nicht hin, weil es so teuer war. Dann hast du aber gesagt, du musst da hin. Und dann hat der Paul gespielt, 2,5 Stunden. Ich war ganz vorne an der Bühne. Und es war eine Waldbühne, die ich sowieso per se liebe. Es war im Hochsommer, im Juli. Es war das schönste Sommerwetter, was man sich vorstellen konnte. Es war schon fast göttlich.
Ja.
Und so ist es bei Heinz eben auch gewesen, auch wenn man vielleicht Heinz und Paul McCartney nicht vergleichen kann.
Ich glaube, wenn er das hört, wird er sich da sehr drüber freuen.
Aber es ist dieses Gefühl, weißt du?
Es ist ein Gefühl.
Und ich glaube, das ist das Schönste, glaube ich. Und mehr geht definitiv nicht. Das kann kein Ticketpreis und auch keine Prominenz ersetzen. Nee. Wenn du als Zuschauer da bist und du vergisst alles und du gehst nach Hause und sagst, mein lieber Schwan, ich glaube, ich habe jetzt gerade ein Stückchen Himmel mitgenommen. Und diese Glückseligkeit, die Kunst auslösen kann, und manchmal ist es auch nicht das Konzert, sondern einfach das Lied. Und so, gibt es so ein Lied von Heinz, wo du sagst, da warst du richtig, das hat dich richtig umgehauen?
Also was mich umgehauen hat bei diesem Konzert, war Vertriebener, das ich zum ersten Mal gehört habe.
Ja, toller Song.
Also aufmerksam wurde ich auf Heinz damals durch Sicherheitsdienst, das lief beim Musikladen so als Video.
Ja.
Wünsch mir, ich wäre beim Sicherheitsdienst. Ne? Ja. Und auch super für DDR-Bürger natürlich, klar. Und dann kam Deines mein ganzes Herz, fand ich super, musikalisch auch so. Also dieses, es war ja so ein Rockschlager, durchaus auch radiotauglich, aber hat mir total gut gefallen. Und bei diesem Konzert fand ich Vertriebener so toll. Vertriebener und die Texte.
Ja.
Er hatte diesen einen Text über Kilian und Elvis, den er vor Brennende Hände gesprochen hat. Und den fand ich ganz toll.
Brennende Hände ist auch so
toll. Brennende Hände ist auch toll. Den fand ich ganz fantastisch. Ja. Und den Text habe ich auch auswendig gelernt. Vertriebener fand ich toll, weil ich so schön fand, wie humoristisch und wie ehrlich und wie persönlich man mit so einem Thema und auch wie ironisch man damit umgehen kann.
Aber nicht weinerlich.
Und nicht weinerlich, ganz genau. Ja. Dann gab es. Dann kam 89 die gute Unterhaltung raus, die Platte. Und da war ich ja kurz davor, mich bei Schauspielschulen zu bewerben. Oder da fing meine ganze Liebelei mit dem Theater an. Da habe ich Theater gespielt und alles Mögliche. Und auf der ersten Seite, der erste Song ist Akrobat. Und es gibt kein Lied, das so dieses Gefühl beschreibt, die Stunde vor 8, so lang wie die Nacht, dann auf zu den uralten Taten. Und einer im Saal wird dich jedes Mal verleugnen, verachten, verraten. Das ist so dieses Gefühl, was man als Künstler hat, bevor man auf die Bühne geht. Da habe ich mich so abgeholt gefühlt.
Ja.
Und es gab immer wieder Lieder, es gab definitiv ein Lied, das mir das Leben gerettet hat. Das war das Lied, das er mit Hermann van Veen zusammengeschrieben hat. Möglicherweise ein Walzer. Das hat mir über den schlimmsten Liebeskummer meines Lebens geholfen.
Ja.
Ganz ehrlich, das habe ich ihm auch gesagt. Das hat mich geheilt, das Lied.
Ja.
Und dann gab es Lieder wie Abschied muss man üben und schäme dich nicht deiner Tränen. So Sachen, die also auch so Gefühle oder auch zum Beispiel du bist kleiner, wenn du weinst.
Oh, sowas, das ist auch so toll.
War es wunderbar. Ja. Und jetzt kommen wir zu seiner aktuellen Platte. Ich bin ja nicht nur ein Fan von Heinz, sondern auch einer seiner größten Kritiker.
Ja.
Und ich habe ihn wirklich nach dem Hören jetzt von seiner neuen Platte, der Wahrheit die Ehre, auch angerufen und habe gesagt, das ist die beste Platte, die du seit 20 Jahren gemacht hast.
Ja, das stimmt.
Weil es ist kein Füller drauf, es ist kein Radio, offensichtlich Radio, auf Radio produziertes Stück drauf.
Ja.
Kein Schlagerstück, sondern es ist alles durchgehend, es ist super. Ja. Und dann sind natürlich, die Platte ist im Februar rausgekommen, das heißt, sie ist im Laufe des letzten Jahres komponiert worden und aufgenommen worden. Und es sind zwei Stücke drauf, die die Zeit, in der wir jetzt leben, komplett reflektiert, also quasi visionär.
Ja,
also das eine ist, die Zeit ist reif.
Ja.
Was er mit Heiner Lürich wieder zusammen, es gibt zwei Stücke, die er mit seinem alten Komponisten und Gitarristen Heiner Lürich wieder gemacht hat.
Ja.
Die Zeit ist reif. Das kam, glaube ich, raus wirklich in der Woche, als diese Scheiße da in Erfurt passiert ist.
Ja.
Und da gibt es diesen Satz, lasst euch nie mehr mit Gespenstern ein.
Ja.
Und das ist so, ja, genau, das bringt es jetzt auf den Punkt. Lass dich bitte nicht mehr mit diesen Gespenstern ein. Lass dir die Finger davon. Ein Lied, was unheimlich Mut macht und was unheimlich schön ist, was ich jeden Tag höre. Und dann endet diese Platte natürlich mit...
Wollte ich gerade sagen.
Dann endet die Platte mit Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort.
Ja.
Und wenn ein Lied auf diese Zeit passt, dann ist es das. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Also das ist unfassbar.
Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe mir die Platte angehört, weil du sie mir empfohlen hast.
Ja.
Und weil ich eben auch so irgendwo in den letzten 20 Jahren war ich nicht so richtig, dachte ich mir, boah, da kamen auch so einige Sachen von Heinz raus, wo ich dachte, es ist nicht so wirklich mein Ding. So, und jetzt habe ich mir die Platte angehört, die wirklich durchweg toll ist. Und dann kommt dieser letzte Song, Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Und ich habe es wirklich, ich habe jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich an den Song denke, weil ich habe es, glaube ich, noch... Also wirklich äußerst selten erlebt, dass eine Platte mit so einem Paukenschlag aufhört, mit so einem genialen Song.
Das ist genial,
und wenn ich möchte es gerne mal zitieren, weil also der Text, ich meine, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Klar, worum es geht. Und dann ist eben dieser wunderbare Sechszeiler: Wer Lösungen verkaufen will, die grob und einfach sind, verdient nur unseren Abscheu und Verachtung. Hm. Die Ratte möchte Fänger sein. Wer das nicht sieht, ist blind und vegetiert in geistiger Umnachtung. Und das ist so unfassbar gut formuliert.
Ja, das ist
so
klug. Das ist wunderbar, wunderbar geschrieben, aber das ist dieses ganze Lied.
Ja.
Ist ja nicht nur irgendwie, das ist ja nicht nur politisch, das kommt ja von irgendwo her.
Ja.
Und das hörst du. Ich höre bei der Platte, dass ganz viele Lieder, auch zum Beispiel der Titelsong, dass ihnen das ein Anliegen ist, dass nicht einer hergegangen ist und hat gesagt, pass auf, Heinz, wir brauchen jetzt wieder eine Single, wir brauchen jetzt wieder das. Sondern er schreibt von sich, er hat auch manchmal Sachen geschrieben, mit denen ich überhaupt gar nicht klargekommen bin, auch inhaltlich, wo ich sagte, das ist jetzt überhaupt gar nicht it's not my cup of tea.
Ja.
Aber wenn er...
Was mir wirklich gut gefallen hat was mir gut gefällt an der aktuellen CD ist, er ist wieder so auf seine Kernkompetenz zurückgekommen. Mhm. Also wie du es eben gerade gesagt hast, er hat bei dieser Platte hat er gesagt, ich gucke jetzt nicht mal so auf die Radiostationen, sondern ich bin jetzt wieder der zornige Intellektuelle. Ne, die Platte fängt schon an mit Der Prediger. Es ist auch ein Wahnsinn.
Ist das schwächste Lied auf der Platte für mich.
Echt?
Muss ich wirklich sagen.
Aber
für mich ist das das schwächste Lied. Aber es ist trotzdem ein gutes Lied, aber es ist für mich das schwächste Lied. Aber es ist, also ich muss wirklich sagen, als alter Kunzianer und der auch im Laufe der Jahre auch ab und zu gelitten hat, ich bin total happy damit. Und
ja, ich auch.
Dass diese Platte jetzt zu diesem Zeitpunkt rausgekommen ist, ist unfassbar. Das ist wirklich ganz toll. Und das Schöne ist, und jetzt möchte ich mal wieder auf was Gemeinsames kommen auch, dass wir ja letztes Jahr zusammen auf einem Heinz-Rudolf-Kunze-Konzert waren.
Ja.
Im Huxleys in Berlin.
Ja.
Zusammen mit unserem gemeinsamen Freund Tobias, der Heinz auch noch von früher aus DDR-Zeiten kennt.
Genau.
Und mit Reinhard May. Reinhard May war auch noch da.
Stimmt. der wie ein Flummi hin und her rannte, wie ein 16-Jähriger.
Ja, es war.
Und aber, ich meine, wie alt ist er? Ist er jetzt schon 80 oder was?
Nee, also 75.
Ist er. Aber der sah aus, als wahrscheinlich ist er auch Iron Man oder ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, er sieht aus wie 50. Also ja, es ist unglaublich. Auf jeden Fall fand ich das so erstaunlich, weil ich bin ja ein Wessi. Und Tobias und du, ihr beiden Ossis, habt bei ganz anderen Liedern mitgesungen, konntet die Lieder komplett auswendig als ich.
Ja.
Welches Lied war das noch, wo ihr, das ist von der zweiten Platte, wo war das, wo ihr...
Nee, ich glaube, also ich denke, das war Bestandsaufnahme von der ersten Platte von 81.
Nee, das war Bestandsaufnahme, kam ziemlich spät.
Er kam ziemlich spät.
Es gab noch irgendein Lied von der Form von Gewalt oder irgendwas. Wir müssten Tobias mal fragen, der weiß das noch. Auf jeden Fall hat jeder gestanden und konnte den Text, ein sehr, sehr schwieriger Text, komplett auswendig. Und ich so, nee, den kenne ich nicht. Also es gibt so bestimmte Phasen auch bei ihm. Ne?
Nein, aber ich muss auch ehrlich sagen, meine große Liebe zu Heinz war wirklich in den 80ern. Und emotional hat er mich abgeholt, als ich bei der NVA war, bei der Armee. Da hatte meine damalige Freundin, die hat mich dann versorgt mit Musik, mit Kassetten. Und Musik hat mich generell gerettet. Und da habe ich dann eben nachts mit meinem Walkman lag ich da in meinem Bett da zu viert mit irgendwelchen anderen, was heißt irgendwelchen, also mit den Leuten, mit denen ich
Ja, wir kennen euch, Ossis, ihr habt ja immer mit in Betten mit irgendwelchen Leuten zu viert gelegen. Also das ist ja,
und
ist
dann,
ja klar.
Dann hörte ich zum Beispiel die für mich wirklich, ja, ich will nicht sagen die beste, aber trotzdem eine Platte, die mich extrem berührt hat, der schwere Mut.
Auch großartig.
Von 82, die also wirklich auch unglaublich gut ist. Und dann eben auch so hier wirklich der Song, wo mir wirklich die Tränen kamen, weil es mir einfach so schlecht ging bei der NVA, weil ich so gelitten habe. Hilfe von außen.
Hilfe von außen ist auch toll, ja.
Ich brauche Hilfe von außen.
Hat er auch gespielt, bei dem Werner Seelenbinder Konzert.
Ja, ich brauche Hilfe, ich bin unrein, ich weiß, ich bin verloren.
Verloren.
So. Es ist, und er hat einfach mir so viel Trost gegeben. Ich habe mich da so abgeholt und ich habe mich eben auch so gut gefühlt damit. Da ist jemand draußen, der genauso fühlt wie ich. Da ist jemand, der es aber besser formulieren kann als ich.
Ja, ja.
Und der auch musikalisch nicht so limitiert ist, so wie die meisten Liedermacher eben damals waren, sondern der einfach immer geguckt hat, okay, was kann man musikalisch alles noch machen? Was ist alles möglich? Das ist auf der ersten Platte, auf der reinen Nervensache, ist das noch sehr chansonhaft. Ist aber trotzdem, ich meine, Romanze. Ich sehe mich auf der Straße und bin begeistert von mir.
Das kann Johann König übrigens komplett auswendig, das Lied.
Das ist ein so irres Lied und das war das erste Lied, was ich von ihm überhaupt gehört habe. Mhm. Und dann sehe ich diesen Oberlehrertyp mit diesem Schnäuzer, dieser strenge Typ, der so ordentlich spricht und so artikulieren kann und so, wo ich sage, was ist denn das für ein Typ? Ne? Neben Andreas Dorau und UKW und Geier Sturzflug kommt plötzlich Romanze von Heinz-Rudolf Kunze. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Und da war der 23, 24, 25, da war der blutjung, als der angefangen hat.
Ja. Und er war natürlich halt auch immer so ein Kauz, wie gesagt, auch dieses Oberlehrer-Image, das war mir natürlich auch immer bewusst, hat das auch immer thematisiert. Aber ich glaube, deswegen haben Leute wie wir uns auch so angesprochen gefühlt, weil wir halt auch so Einzelgänger waren und halt auch so Freaks waren, so Geeks waren, bevor es den Begriff überhaupt gab. Ja. Und deswegen fand ich ja Bowie auch immer so toll, weil er ja auch immer anders war als alle anderen und ein bisschen
wir waren damals so arm, wir hatten noch nicht mal Nerds.
Wir hatten noch nicht mal Nerds, ja, genau. Und dann kam Deines mein ganzes Herz, übrigens produziert von?
Conny Plank,
genau, ja, richtig.
Die Platte ist wirklich, also Deines
ist
mein
toll,
ganzes Herz.
Ist ganz fantastisch
produziert. Unglaubliche Platte. Da hat er einen guten, finde ich, da ist ihm der Spagat gut gelungen.
Ja. Das war für ihn ja auch ein Neustart mit Heiner Lürich zusammen und Schlagerpop, aber doch ein bisschen, auch sowas wie Madagaskar. Das ist so klug, ja. Das ist eigentlich, Madagaskar. Ist die AfD auf den Punkt gebracht, einfach.
Ja.
So.
Das ist wirklich irre. Und ich finde auch, es gab dann auch mal so eine Quartett-Single, Quartett-Singles in der DDR, das waren so Singles, da waren vier Songs drauf. Und da kam mal auch eine raus und da war drauf, glaubt keinem Sänger und ruf mal wieder an.
Ja, auch schön, ja.
Und ruf mal wieder an, liebe ich sehr, rein musikalisch finde ich das unheimlich pfiffig gemacht.
Ja.
Aber glaubt keinem Sänger ist ja auch...
Das ist auch fantastisch.
Das ist auch textlich, da ist ja diese wunderbare Stelle, wenn er sagt, weil das ist ja ein Lied an die Fans sozusagen. Und das heißt es ja dann, ihr fühlt euch so verstanden, so ermutigt und gemeint, doch man kommt sich schnell abhanden, wenn man jede Nacht öffentlich weint.
Ja, ja.
Ist so, dachte ich mir, meine Fresse, ist der klug, scheiße.
Mann. Er hat natürlich, wie gesagt, er polarisiert unheimlich und hat polarisiert und hat sich auch, da gibt es noch diese Geschichte mit dieser deutschsprachigen Radiokiste, wo er sich vor vielen Jahren hat auch vor den Karren spannen lassen, als Klassensprecher. Und da ist ihm auch viel Vorwurf, ob jetzt zu Recht oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, aber er war auf jeden Fall immer jemand, der unheimlich produktiv ist, der nicht aufhört zu komponieren, nicht aufhört zu und das ist halt so, das ist wie Paul McCartney, und da sind wir wieder, ja, Paul McCartney hat auch so viel rausgebracht, da ist natürlich auch das eine oder andere Scheißlied dabei, oder die eine oder andere Scheißplatte, hier, Off the Ground, Hope of Deliverance, das ist so, und dann hast du aber auch dann sowas wie Chaos and Creation in the Backyard,
eine große Platte.
Und für jede Schlagerplatte von Heinz hast du dann sowas wie die Korrekt oder wie jetzt diese Platte.
Ja.
Ne? Also das ist, man kann ihm wirklich viel vorwerfen, aber nicht, dass er sich nicht Mühe gibt und dass er jetzt wieder was gefunden hat, wo er mir wirklich so aus der Seele spricht und das Musik ist, die ich höre wirklich.
Ja.
Das ist für mich ist das wie ein Balsam.
Ja.
Und ich weiß, dass er das gar nicht so sieht. Er ist ja auch so ein bisschen, er hat mir mal gesagt, er ist ja so ein Misanthrop und ich habe gesagt, du bist kein Misanthrop, du bist ein Stoffel, bist du. Du bist einfach ein Stoffel, ja. Mann, einfach so. Wer sowas schreibt, kann kein Misanthrop sein.
Absolut.
Das geht gar nicht. Das ist unmöglich.
Man merkt einfach, dass er auch bei aller Verzweiflung, dass er doch die Menschen liebt.
Ja.
Und dass er das Leben liebt und dass er die Erde liebt und dass er liebt es. Er ist eben ein leidenschaftlicher Mensch.
Leidenschaft.
Ein leidenschaftlicher Stoffel.
Betonung auf Leidenschaft, auf Leiden. Ja, das ist auch drin. Ich habe nie gesagt, ich mag dich gerne leiden, sehen.
Ja.
Du bist kleiner, wenn du weinst. Ja, das ist einfach.
Aber das ist ja auch, ich finde ja auch schon, was mir wirklich gut gefallen hat an der aktuellen Platte, ist, dass er auch schon die Songtitel, also das, wie die Platte heißt, Der Wahrheit die Ehre. Ja. Das ist einfach schön. Oder dann dieses Nimm mit mir vorlieb.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Ach,
ja.
Das ist einfach so, das ist so wie gutes Essen, weißt du, wo du ja, sagst, die Zutaten stimmen. Ja. Und das sind auch gute Zutaten.
Ja, das ist wirklich gut. Also das stimmt wirklich so sehr viel. Und ja. Ich freue mich, wenn er wieder auf Tour geht.
Ja.
Ich hätte mich jetzt gefreut auch. Ich wäre nach Hannover gefahren und ich habe ihn jetzt schon in Berlin gesehen. Ich habe, glaube ich, keinen Musiker so oft gesehen wie Heinz. Was aber jetzt auch mittlerweile ein bisschen daran liegt, dass wir uns kennen. Aber früher, ich habe, glaube ich, die Brille-Tour habe ich 3-mal gesehen. Und sowas, also das ist, also ja, also wie gesagt, wir können einfach nur sagen, Heinz ist ein Künstler, der Ost und West verbindet, vielleicht wie kein anderer, keine Ahnung. Wir wollten eigentlich auch noch über Biermann reden, wir wollten auch noch über Gundermann reden, aber mein lieber Thomas, das müssen wir wohl wann anders mal machen, denn genau, wir sind schon in der Zeit vorangeschritten.
Wir sind in der Zeit vorangeschritten und wir wollen ja die Leute hungrig sozusagen zurücklassen.
Genau.
Ihr sollt ja dann nicht sagen, oh, das war ja wieder so lang, 5 Stunden am Stück, meine Fresse.
Ja, ja.
Nein, genau. Ich möchte aber noch eine Sache sagen und vielleicht können wir das sogar verbinden, Gundermann, Biermann und Pankow, ist Folgendes. Ich habe nämlich beim letzten Mal, vorige Woche, habe ich nämlich gesagt, Monotonie habe ich ja empfohlen von Ideal und von der Pankow-Band, von der Band Pankow aus Ost-Berlin, den Song Langeweile. Weil ich habe dann gesagt, ja, das ist ein langweiliger Song, aber der Mittelriff, der ist super. Das war totaler Quatsch von mir, wie ich hinterher feststellen musste. Ich wurde nicht gerügt, sondern ich habe das Lied selber nochmal hören wollen. Ach du grüne Neue, ich habe was verwechselt. Ich meinte das Lied, oder den Song, das Lied von der Sehnsucht. Das meinte ich.
Das meintest du, okay.
Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, der Song Langeweile von Pankow war einer der wichtigsten und auch besten Songs von Pankow, der auch politisch für Zündstoff gesorgt hat. Und da können wir vielleicht, wenn du Lust hast, das nächste Mal drüber reden.
Dann werde ich mich mal mit Pankow beschäftigen und auch vielleicht ein bisschen mit Biermann. Und wir gucken, vielleicht reden wir beim nächsten Mal nicht über Musik, sondern über was anderes.
Oder über Hörspiele.
Ja, ich würde gerne mit dir mal über Filme reden, auch
gerne.
Oder irgendwie sowas. Also lass uns mal überlegen, über was wir in der nächsten Woche reden. Auf jeden Fall war das jetzt quasi unser Dein ist mein ganzes Heinz-Special. Mit schönen Gruß nach Hannover zu Heinz. Ich weiß nicht, ob er sich das anhört. Und hört euch auf jeden Fall, hört mal in die Platte rein, Der Wahrheit die Ehre von Heinz-Rudolf Kunze. Das ist wirklich, also das letzte Lied wird euch die Schuhe ausziehen, ja, wenn ihr sie nicht schon ausgezogen habt. Und damit, ich glaube, besser kann man diesen Podcast nicht beenden, oder? Fällt dir noch was Besseres ein?
Nee, Leute, also wie gesagt, versucht es buddhistisch zu nehmen, die Gegenwart, und konzentriert euch nicht darauf, was ihr nicht habt, sondern konzentriert euch darauf, was ihr habt, und ihr werdet feststellen, ist noch eine ganze Menge übrig
geblieben. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei Blühende Landschaften mit Thomas Nicolai und
Hennes Bender.
Und denkt dran, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort.